SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramm, ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Viel zu tun? Ja, geht mir auch so. Immer viel los, leider immer wenig Zeit. Zu wenig. Zu wenig Zeit für Freunde, für Familie. Zu wenig Zeit, mal einfach die Füße hochzulegen oder auch einfach nur vor sich hinzugucken. So geht's, glaube ich, vielen Menschen heutzutage. Unsere To-Do-Liste ist lang, wird immer länger. Über Zeitdruck und Zeitmanagement wollen wir heute mit Ihnen sprechen hier in SWR 2 Tandem. Wann und warum geraten Sie unter Zeitdruck? Wie gehen Sie damit um? Wie entschleunigen Sie? Wie schaffen Sie es, sich Zeit für Dinge zu nehmen, die Ihnen wichtig sind? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Zu Gast ist der Zeitberater Jonas Geißler. Er berät Firmen, Unternehmen zum Thema Zeit, zum Umgang mit Zeit. Er hat auch ein Buch mitverfasst. Time is Honey heißt es, vom klugen Umgang mit der Zeit. Herr Geißler, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, freut mich.
Herr Geißler, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem persönlichen Umgang mit Ihrer eigenen Zeit?
So unterm Strich ganz zufrieden, aber ich habe keinen Perfektionsanspruch und sehe mich auch immer wieder sehr herausfordernden Situationen mit der Zeit gegenüber. Als Unternehmer und Selbstständiger, Familienvater sind dann das Problem manchmal die anderen. Und wie gesagt, also so unterm Strich läuft das ganz gut, aber manchmal gibt es auch einige Dellen in meinem Umgang mit Zeit.
Also über diese Herausforderung, was einen hindert, sich Zeit zu nehmen für Dinge, die wichtig sind, welche Herausforderungen es sind, welche Dinge von außen da kommen, was aber man vielleicht auch von innen tun kann. Darüber wollen wir sprechen in SWR 2 Tandem zum Thema Zeitdruck. Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns, wie Sie damit umgehen, was Sie machen, wenn Sie merken, ich komme in Zeitnot, keine Familie, keine Zeit für Familie oder für mich. Wie stoppen Sie das Hamsterrad? 07221 2000, 07221 2000. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Herr Geißler, was heißt Zeitberater? Wie beraten Sie Menschen und Unternehmen? Mit was für Fragen oder Problemen kommen die?
Also erstmal mag ich den Begriff Zeitraumgestalter lieber, aha, weil das ist im Endeffekt das, was ich tue. Ich gehe in Unternehmen oder auch Non-Profit-Organisationen und gestalte Zeiträume, in denen über Dinge gesprochen wird, über die sonst nicht gesprochen wird, und in denen auf Dinge geschaut wird, auf die sonst nicht geschaut wird. Und ein Aspekt ist häufig die Zeit. Also das heißt, sich Zeit für die Zeit zu nehmen, um zum Beispiel mal zu schauen, ob die Hektik oder das Spiel der Hektik, was häufig gespielt wird, wo man sich irgendwie auf dem Büroflur gegenseitig bestätigt, wie wenig Zeit man hat, ob das so sinnvoll ist oder ob man dagegen vielleicht was tun kann und aus dem Spiel aussteigen kann.
Das ist ja so tatsächlich ein bisschen so ein Problem in unserer Gesellschaft, Arbeitsgesellschaft. Man fragt, wie geht's, wie läuft's, dann hört man von jedem zweiten, ja, viel zu tun. Also man ist ein funktionierendes Mitglied der Arbeit, der Gesellschaft, wenn man keine Zeit hat. Treiben wir uns da auch gegenseitig an ein bisschen?
Ja, weil wir sichern uns die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen beispielsweise, wo man ja quasi den Deal eingeht, die eigene Zeit und Arbeitskraft gegen ein gewisses Salär zu tauschen. Und dort in diesem Kontext Zeit zu haben, wäre relativ verdächtig. Ja, außer man hat jetzt vielleicht eine besondere Stelle, wo es viel ums Grübeln und Nachdenken und Ideen entwickeln gibt. Da gibt es dann manchmal so Nischen, wo Leute es schaffen, in diesem Spiel trotzdem Zeit zu haben.
Doch nochmal die Frage oder zurück auf Ihre Zeitberatung oder Zeitraumgestaltung. Mit was für einem Hintergrund kommen da oder mit was für einem Interesse kommen Unternehmen zu Ihnen? Das Interesse kann ja eigentlich eben kaum sein, dass die Mitarbeiterinnen dann sagen, ach, meine Arbeit, die nimmt mir ja Zeit, mich mit wesentlichen Dingen zu beschäftigen. Ich mache lieber bei der Arbeit Abstriche und spiele lieber mit meinen Kindern. Das ist ja für die Unternehmen nicht so im Fokus.
Viele Unternehmen merken, dass quasi die immer stärkere Beschleunigung irgendwann kippt. Also immer mehr in weniger Zeit zu machen, wenn man jetzt keine Algorithmen programmiert oder Roboter, sondern damit Menschen damit zu tun haben, dann kippt das System irgendwann und dann wird auf einmal der umgekehrte Fall zur Produktivitätssteigerung, dass ich versuche, weniger in mehr Zeit zu machen, um zum Beispiel weniger Fehler zu machen oder gesünder zu arbeiten. Also das Zeitthema kommt häufig im Fahrwasser von Gesundheitsthemen, von Nachhaltigkeitsthemen und von Innovationsthemen.
Woher kommt das prinzipiell? Das ist ja so ein bisschen eine paradoxe Situation. Wir arbeiten deutlich weniger als früher, rein von den Stunden her. Wir haben mehr Freizeit als je zuvor. Wir leben im Durchschnitt länger, aber wir haben gefühlt deutlich weniger Zeit für uns oder mehr Zeitdruck. Woher kommt das?
Das liegt vor allem daran, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu gestalten. Da sind wir sind einfach sehr reich am Möglichkeitswohlstand. Wir haben einen hohen Möglichkeitswohlstand und der geht aber immer damit einher, Entscheidungen zu treffen und Zeitentscheidungen und sich gegen viele dieser Optionen zu entscheiden. Und an die Möglichkeiten sind immer Erwartungen anderer Menschen geknüpft. Und das macht das Gefühl, dass wir wenig Zeit haben, dass uns die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, weil wir ständig merken, was wir alles nicht tun können und verpassen.
Wie gehen wir denn mit den Erwartungen von anderen Menschen um an unsere Zeit? Das ist ja dann nicht nur der Chef, Chefin, ist ja auch eine Partnerin oder ein Partner, es sind die Kinder, Freunde, die alle wollen ein Stück von unserer Zeit abhaben. Ist ja auch okay, aber wie geht man damit um?
Also da präferiere ich so ein Balance-Modell, weil natürlich habe ich Ansprüche an meine Mitwelt und meine Mitwelt an mich. Und eine Sache, die ich häufig auch in meinen Beratungen, Seminaren, Workshops kläre, ist, dass häufig entstehen Fantasien darüber, was andere von mir erwarten. Und das kann man zum Beispiel mal auf die Tischplatte legen und ganz konkret zum Beispiel fragen, was ist denn wirklich die Erwartung an Erreichbarkeit hier bei uns im Team? So, weil häufig haben Leute das Gefühl, verdammt, da schickt jemand irgendwie Samstagabend E-Mails, da muss ich jetzt irgendwie drauf reagieren. Anscheinend ist hier die Erwartung, dass wir auch am Wochenende erreichbar sind. Und wenn man das mal auf der Tischplatte hat, dann kann man es verhandeln und im besten Fall entscheiden und dann auch begrenzen. Genau diesen Fall hatte ich mehrfach in meinen Workshops.
Das heißt, also Offenheit ist tatsächlich einfach, man muss es in einem Team, in einer Besprechung, vielleicht mit dem Chef selber klären. Wie ist das, ich finde, ein anderes Kapitel ja nochmal, wenn das in der Familie ist.
Ja, die Familie, das ist, finde ich, auch mit die anspruchsvollste Art, den Zeitanforderungen dort gerecht zu werden. Und aber auch da ist aus meiner Sicht es hilfreich, es mal direkt anzusprechen und auch zu sagen, so wie viel Zeit möchte ich mir denn für was nehmen und was brauche ich für mich selber und was für die Kinder und was auch für meine Partnerin oder meinen Partner. Das mal zu thematisieren. Ich muss ja dann nicht genau Minuten genau da Zeiträume einplanen. Das passt häufig nicht so zum Privatleben. Aber bedürfnisgerecht wäre gut. Und wenn man merkt, manchen Bedürfnissen kann nicht stattgegeben werden, dann ist es immerhin gut, das zu wissen. Und dann kann man schauen, okay, wie kann man das denn kompensieren oder ausgleichen?
Sie hatten angesprochen, also ein Problem, was dafür sorgt, dass wir weniger Zeit oder mehr Zeitdruck haben, ist, dass wir Zunahme der Möglichkeiten. Wie ist es mit der zunehmenden Geschwindigkeit? Man hat doch auch das Gefühl, es beschleunigt sich vieles. Informationsflut kommen immer, also immer mehr, immer neue kommen Nachrichten auf uns rein. Auch die Arbeitsgeschwindigkeit ändert sich mit Computern. Also Geschwindigkeit, welche Rolle spielt das?
Das spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle, weil in einer Gesellschaft, wo wir Zeit in Geld verrechnen, verrechnen wir eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer eines Jahres zum Beispiel, mit einer unbegrenzten Größe, mit Geld. Geld kennt kein Genug, da kann man immer noch mehr Geld draus machen und dann wird es attraktiv, als Gesellschaft immer schneller zu werden. Und das kapitalistische Wirtschaftssystem folgt dem Muster dynamische Stabilisierung. Wir erhalten den Status quo, indem wir immer eine Schippe oben drauf legen und das heißt immer wachsen und schneller werden.
Das hätte ich jetzt, das wäre quasi wortwörtlich, steht es hier auf meinem Zettel, dass jetzt ja jeder sagt, okay, ist ja schön, wenn wir bei der Arbeit entschleunigen und weil es uns gut tut, weil wir besser arbeiten vielleicht, aber der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, sagt doch, das ist ja schön, wenn wir uns zurücklehnen, aber in China, die machen das nicht und dann geraten wir ins Hintertreffen und demnächst haben wir mehr Zeit, als uns lieb ist. Also wie kommen wir aus dieser Produktivitäts-, Effizienz-, Wertschöpfungssteigerungsmisere raus?
Also wie wir das gesellschaftlich schaffen, die Frage würde ich Ihnen gerne beantworten. Da weiter. Müssen Sie zum Beispiel an der Uni Jena, die beteiligt sich an der Postwachstumskolleg und da wird über die Postwachstumsökonomie gesprochen, weil die ja auch Teile unserer momentanen ökologischen Probleme verursacht. Aber das kann ich Ihnen leider jetzt hier so in der Sendung nicht beantworten.
Also es gibt da tatsächlich auch Parameter von Zeitdruck, die können wir beeinflussen und es gibt welche, die können wir nicht beeinflussen.
Genau, wir können individuell, aber auch in Arbeitsteams, in kleinen Gruppen, in Firmen, wenn man so will, Zeitbiotope schaffen, wo wir diesem Zwang zur Beschleunigung auch ein Stück weit aus dem Weg gehen oder ihn zumindest in ein rechtes Maß rücken.
Zeitbiotop, schönes Stichwort, da können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Mich würde nochmal interessieren, also es gibt ja, also jetzt haben wir über Rahmenbedingungen bei der Arbeit gesprochen, über die Familie, über die gesellschaftliche Einflüsse, die uns Zeitdruck machen. Es gibt aber auch Zeitdruck von innen, den man sich selber macht. Also indem man nach seiner Arbeit auch den Alltag noch vollpackt. Das fängt ja bei Kindern oft schon an. Die kriegen Musikunterricht, Kunstunterricht, Sport und.
Ja, wenn ich den Anspruch habe, irgendwie zwei Leben in einem zu leben, dann werde ich das wahrscheinlich nur mit Druck hinbekommen. Und die Frage nach dem rechten Maß lässt sich ja auch individuell beantworten. Und sie ist im Endeffekt die Frage nach dem gelingenden Leben. Mhm. Und ein Stichwort, was dazu gerade beforscht wird, auch an der Uni Jena, da ist Hartmut Rosa zu nennen, der macht da viel gute Forschung dazu, das ist das Thema Resonanz. Unsere Sehnsucht nach Resonanzbeziehungen zu einem Gegenstand, einem Buch, einem Musikstück, einer Person, einer Tätigkeit. Und wir alle kennen das, weil wir, das ist quasi unserem eigenen Rhythmus, liegt die Resonanz inne und die Sehnsucht danach, wirklich in einer Tätigkeit aufzugehen und, wenn man so will, in eine Antwortbeziehung mit einem Gegenüber zu treten. Jeder, der gerne Musik macht, der irgendwie freestylt, der tätig ist, der malt, der Kunst macht, der schreibt, der irgendwie sich ausdrückt und in so einen Flow-Zustand kommt. Das sind Resonanzmomente und die sind ganz wichtig für gelingendes Leben und Zufriedenheit. Mhm.
Auch da kann man nochmal drüber sprechen, wie man solche Resonanzmomente, wie man die herbeiführt oder wie man zu denen kommt. Wir haben einen Hörer, mit dem ich gerne sprechen würde, Herr Rapp, hat uns angerufen aus Nürtingen. Grüß Sie, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Rapp, was möchten Sie uns berichten oder was möchten Sie gerne Herrn Geißler fragen?
Ja, also ich habe einen Beruf, von dem allgemein gesagt wird, die haben nie Zeit. Ich bin Arzt in der allgemeinen Praxis und habe ein ganzes Therapeutikum mit 4 Mitarbeitern und 3 Therapeutinnen. Und ich fühle mich überhaupt nicht gestresst. Ja, ich habe meine Arbeit sehr gern und ich mache das sehr professionell, sage ich mal. Aber mein Rezept in der Arbeit ist das, dass ich delegiere, dass meine Mitarbeiter praktisch sehr frei entscheiden, sehr viele Entscheidungskompetenzen haben und dass wir sehr viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima legen, dass wir entspannt sind, dass wir klare Arbeitszeiten machen, dass wir sehr scharf sind mit der Warteliste für die Patienten. Ja. Also, dass wir nicht alles jetzt sofort lösen müssen, was der Patient meint, jetzt gelöst werden zu müssen, sondern dass wir planen, dass wir sagen, okay, das ist ein größeres Problem, dann nehmen wir Zeit, dann machen wir einen extra Termin. Ja. Und das auf der einen Seite eben die Arbeitszufriedenheit und auch die Bescheidung, dass ich also sage, nee, ich muss jetzt nicht irgendwie Porsche und Reitstall und sowas haben, sondern wir sagen, so und so viele Patienten können wir gut behandeln, da haben wir noch ein gutes Gefühl, da haben wir Zeit, da haben wir auch das Gefühl, den Patienten gerecht zu werden und alles darüber hinaus, das können wir nicht machen. Wir können nicht unendlich viel Patienten aufnehmen. Das heißt, wir haben einfach ein Kontingent.
Herr Geißler, es klingt ich glaube, es läuft auf ein Stichwort raus, das Ihnen auch ganz wichtig ist, das heißt weglassen.
Ja, genau. Ja. Und eines weglassen in meiner Freizeit zum Beispiel, ich habe unglaublich viel Zeit gewonnen, nachdem ich aufgehört habe, abends zu fernsehen. Ja, ich gucke kein Fernsehen, ich mache Musik, ich bastle, ich bin ehrenamtlich tätig, ich habe eine Sportgruppe von Herzpatienten, die ich betreue und so weiter. Das sind alles Dinge, die mir unglaublich Spaß machen und die mir Freude machen. Ja, ich habe 2-mal in der Woche Musik, ne? Ich habe 1-mal in der Woche Sport, ne? Das ist super. Ja, das sind Menschen mit einem ganz anderen Zusammenhang aus dem Beruf. Ja, wir treffen uns, wir machen Musik, wir haben es lustig und freuen uns und stärken uns gegenseitig. Und das sind Überschusskräfte, die mir zugutekommen. Ja. Und das sind Dinge, die auch, wie das soll ich sagen, aufbauend sind. Die Arbeit ist anstrengend, ganz klar, da ist man müde und erschöpft und so weiter. Aber wenn man dann in die Musikgruppe geht oder was weiß ich, seine Sachen übt oder ja, was Neues lernt, dann wachsen da wieder neue Kräfte zu. Ja? Und also, auch gerade in der Auseinandersetzung, auch gerade dieses Gemeinschaftsmäßige, dass man in einem Ehrenamt tätig ist. Wir haben hier eine Tauschringgruppe, wo wir uns gegenseitig sozusagen helfen, ohne Währung, sondern mit einer Zeiteinheit, unentgeltlich sozusagen. Und da trifft man sehr viele Menschen, ist sehr viel in Kontakt und wir wachsen am Gegeneinander, wir wachsen am Miteinander. Ne?
Herr Geißler, da wenn ich Sie an der Stelle noch kurz einschalten darf, es klingt auch, was jetzt auch mit Musik oder Freizeitgestaltung aktiver, das sind ja eventuell dann auch genau die Resonanzmomente genau. Oder Dinge, die Sie angesprochen haben, oder?
Ganz genau. Das waren lauter schöne Beispiele für Resonanz. Angefangen auch von sowas wie Selbstorganisation in Teams fördern. Da gibt es viele Tendenzen, dass häufig so aus der Startup-Welt kommend Firmen weg von der Oben-Unten-Pyramide hin zu eher kreisförmigen Organisationen, wo viel mehr Entscheidungen in kleinen Gruppen gefällt werden können und auch die Zeitentscheidung. Es braucht klare Grenzen. Wann reicht's mit der Arbeit? Wann fängt was anderes an? Es braucht Genügsamkeit und Gelassenheit kam vor, es kam auch Genügsamkeit bezüglich Güterwohlstand. Wenn ich die 4 Autos und die 3 Häuser und so weiter will, dann wenn ich das Geld nicht erbe oder gewinne und wir Zeit in Geld verrechnen, ja dann werde ich wenig anderes machen können. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Und das Ehrenamt und die Gemeinschaft, da spielt die Sinnkategorie ganz groß rein. Sinnvolle Zeiten. Ja, und das schöne Beispiele. Hört sich gut an.
Herr Rapp, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Bericht.
Jawohl, gerne.
Herzlichen Glückwunsch, sage ich mal. Schönen Abend.
Sie auch. Ade.
Sie und SWR 2 Tandem, Hörer live. Wir möchten mit Ihnen sprechen über das Thema Zeitdruck. Wie entschleunigen Sie? Wie geht man mit Zeitdruck um? Rufen Sie uns an und sprechen Sie uns, stellen Sie eine Frage an unseren Gast, Jonas Geißler, Zeitraumgestalter. 07221 2000 ist unsere Nummer, 07221 2000. Herr Geißler, wir haben ja gerade von unserem Hörer Herrn Rapp gehört, dass er abends auf Fernsehen verzichtet und seither auf einmal Zeit hat für ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja immer eine schwierige Frage. Also was ist sinnvoll genutzte oder gestaltete Zeit? Manche sagen ja auch Fernsehen oder so Daddeln am Computer, das ist ganz prima, da brauche ich auch, da kann ich runterkommen.
Ja, Sinn ist was sehr Individuelles, ja. Und wenn man Computerspielen oder Fernsehen für sinnvoll erachtet, dann ist es gut, das zu genießen. Und dann sollte man sich aber auch dann nicht beschweren, dass man für andere Dinge keine Zeit hat, weil der Medienkonsum, wenn man den Statistiken glaubt, der nimmt viel Zeitraum ein. Und es gibt aber einen Effekt, der so ein bisschen in der Zeitwahrnehmung negativ wirkt, nämlich wenn man viel vor allem so sprunghaft unterwegs ist bei manchen Computerspielen oder wenn man durchs Fernsehen zappt, dann stellt sich so ein Zeitwahrnehmungsmuster ein, kurz, kurz. Das heißt, die Zeit erscheint mir im Erleben kurz. Mhm. Die irgendwie Stunde bei YouTube oder Instagram oder eben beim Zappen ist schnell vorbei. Ja. Aber auch in der Rückschau ist sie kurz. Also das fühlt sich dann so an, als wäre wenig passiert, weil ich eben nicht wirksam geworden bin. Und wenn das zum Dauerzustand wird, dann habe ich eben das Gefühl, die Tage zerrinnen so.
Kann ja aber auf der anderen Seite, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich mache keine Computerspiele, aber da höre ich es tatsächlich ja dann auch öfter von Leuten, die dann sagen, ich habe dann Abend verbracht, die dann einfach auch so abtauchen, die dann wiederum vielleicht eben so ein Flow-Moment oder die mit diesem Spiel eine resonante Beziehung eingehen. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr dieses kurz-kurz, sondern das erscheint ja dann auch. Die sagen ja, ich habe die ganze Nacht ewig in dieser Welt verbracht.
Wenn sich dieser Zustand einstellt, und das kann man nur sehr individuell entscheiden, dann habe ich da erstmal nichts dagegen. Ja, also dann ist das ja ein guter, also wenn sich keine Unzufriedenheit danach einstellt und kein schales Gefühl, dann warum nicht?
Ist ja tatsächlich ganz interessant, wie unterschiedlich wir Zeit als wahrnehmen, mal eben rasend schnell, mal quälend langsam. Da finde ich ja auch manchmal die Wortwahl schon interessant, dass langsam doch meistens verknüpft ist mit quälend. Ist eigentlich gemein.
Ja, die Langsamkeit, aber das war früher anders. Mhm. Ja, also im alten Rom, wenn sie da durch die Stadt gerannt sind, dann waren sie eindeutig als Sklave oder Sklavin zu erkennen. Da war man langsam, da war quasi die Vita kontemplativer, das Schreiten, das gehörte zum Dünkel und zum Staat, das hat den Status gezeigt. Man hatte es nicht nötig zu rennen. Und das ist anders in einer Beschleunigungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Da ist quasi der von einem Flugzeug ins nächste springt und ständig einem Termin hinterher rennt, der ist eher irgendwie wichtig, gefragt, beschäftigt, der gehört zu den Erfolgreichen.
Okay, also quälende Langsamkeit, vielleicht eine Entwicklung tatsächlich erst unserer Tage. Wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat. Frau Bringmeier ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bringmeier, was möchten Sie uns berichten oder haben Sie eine Frage?
Nein, ich wollte Ihnen erzählen von meinem Zeitmanagement, weil eben auch doch viel entsteht, indem die Unruhe da ist, ob ich bestimmte Sachen schaffe in der mir gegebenen, vorgegebenen Zeit. Nun war ich früher freiberuflich tätig, jetzt bin ich Rentnerin. Dann kann ich das selber managen und habe das mal vor Jahren in einem Buch gelesen, dass sich diese junge Frau, die krank war, Zeitintervalle selber gegeben hat und mit dem Kurzzeitwecker eingestellt hat. Und das mache ich jetzt auch, dass ich sage, nee, ich muss nicht das alles bis zum Mittagessen geschafft haben, sondern ich mache jetzt 30 Minuten dieses oder jenes. Und dann darf ich mich 30 Minuten entspannen und aufs Bett legen oder was lesen. Und dann mache ich wieder weiter. Und dann geht es erstaunlicherweise viel, viel besser. Und am Schluss ist eigentlich alles fertig.
Das klingt, das merke ich mir mal. Ich habe manchmal da auch das Problem, dass alles ein bisschen durcheinander ist. Also, Herr Geißler, Struktur, ist das was, was uns möglicherweise auch hilft?
Das Strukturbedürfnis ist auch individuell verschieden. Aber also was häufig hilft und ein Gefühl von Souveränität gibt, ist, wenn ich für mich bewusste Zeitentscheidungen treffen kann, die ich selbstbestimmt treffen kann und nicht von außen vorgegeben werden.
Eben, und lernen kann, dann lege ich es aus der Hand, ohne nun dauernd daran zu denken.
Genau.
Mach ganz was anderes oder entspanne mich und dann weiß ich ja, ich gehe dann wieder ran.
Das heißt, Sie sind die Herrin Ihrer Zeit?
Ja, unbedingt da.
Ja. Also das ist auch sozusagen die Souveränität. Ich entscheide, wann ich was mache, egal ob ich jetzt sage, ich mache den ganzen Tag nur eine Sache oder ich mache wie Frau Bringmeier, ich mache so Intervalle, teile mir das alles in kleine Portionen auf. Es geht darum, dass man sagt, ich entscheide.
Genau, und ich werde also demnächst 88. Also das hat sich schon eine ganze Weile gehalten bei mir.
Sehr gut. Also Intervalle, kleine Abschnitte in den Tag einbauen. Frau Ringmeier, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag.
Ja, einen guten Abend Ihnen auch.
Dankeschön. Herr Geißler, also nochmal die Frage ganz kurz. Souveränität, die eigene, also wenn man sich so als selbstmächtig auch erlebt oder das einfach selber in der Hand hat, das scheint doch sehr wichtig zu sein.
Ja, oder selbstwirksam könnte man auch sagen. Das bestätigen auch Psychologen, vor allem in unserem Kulturkreis, wichtig, um ein gutes Gefühl zu haben und eine Freiheit. Im Endeffekt ist es das Freiheitsbedürfnis, was man damit befriedigt. Aber auch hier kommt es auf den rechten Grad an, weil völlige Freiheit und überhaupt keine Zeitvorgaben von außen, kein Rahmen, der mich hält, kann bei manchen Menschen auch dazu führen, dass ich gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen, wem bin ich Rechenschaft auch schuldig. Wenn das immer nur ich alleine bin, dann muss ich das auch gut können. Und es gibt manche, die dann das Gefühl haben, so ein bisschen verloren zu gehen.
Vorher wir hatten ein bisschen über Fernsehen und Computerspiele beispielsweise gesprochen. Was ja auch interessant ist, ist, dass wir uns sehr viel sozusagen Vorgaben machen lassen von Maschinen, also Smartphones. Großes Thema, die uns quasi auch überfluten mit Informationen, mit sozusagen Arbeitsanweisungen. Wäre das auch eine Möglichkeit, sozusagen Zeitdruck einzudämmen, indem man sagt, ich versuche auch das bewusst zu steuern und schaue einfach mal, wann klingelt es denn? Und muss es tatsächlich, brauche ich diese Benachrichtigung, brauche ich diesen Alarm oder versuche ich da mal wieder ein bisschen runterzukommen?
Also meiner Erfahrung nach, das macht es so ein bisschen schwierig, weil das Gerät, das quasi Ursache des Problems ist, kann auch zur Lösung dienen. Und gleichzeitig source ich damit ja auch irgendwie Verantwortung aus an das Gerät und Entscheidung. Das befreit mich wieder von Entscheidung, aber es qualifiziert mich eben auch nicht und schafft eine neue Abhängigkeit von dem Gerät. Also da ist die Schneide, ob mir das hilft und mich entlastet oder ob ich das Gefühl habe, jetzt bin ich noch abhängiger von dem Ding und es sagt mir jetzt sogar, wann ich zu Bett gehen habe und wann ich was essen soll und wie viele Schritte ich laufen soll. Ich werde ja völlig entmündigt von dem Gerät. Das ist schwer zu sagen. Ich hätte eher mein Problem damit, weil ich habe ein großes Freiheitsbedürfnis und ich sage, ich entscheide. Ich habe auch meine ganzen Anwendungen eben auf Pull gestellt, also dass sich nichts in meine möglichst wenig in meine Aufmerksamkeit pusht, sondern ich entscheide, jetzt rufe ich meine E-Mails ab und dann drücke ich auf den Empfangen-Knopf und dann kommen die zu mir, aber ich will das nicht quasi von der Maschine in meine Aufmerksamkeit geschubst bekommen.
Was halten Sie davon, Pausen auch für sich selbst zu planen, sozusagen im Kalender? Es ist ein bisschen vielleicht, wie Frau Bringmeier gerade gedacht hat, aber ist es dann manchmal eben auch dann, kann das auch einfach wieder ein neuer Termin sein, der für zusätzlichen Druck sorgt?
Naja, Pause ist, das kann man jeden Spitzensportler fragen, Pause ist Teil der Aktivitätsstrategie. Das ist wichtig. Wer die Pausen weglässt, wird auch jetzt rein unter Produktivitätsgesichtspunkten, lässt einfach nach. Das würde kein Marathonläufer machen, der sagt, ich laufe jetzt nur Marathon und mache gar keine Pause mehr. Das funktioniert nicht. Und gut ist es, wenn man quasi ein Körpergefühl hat oder eine Sensibilität für seinen Körper und merkt, wann brauche ich eine Pause. Es gibt so Faustformeln, dass man sagt, wir können so ungefähr 75 bis 90 Minuten uns ganz gut fokussieren. Ja? Und dann bräuchten wir eine kleine Pause von 7 bis 10 Minuten. Länger muss sie dann manchmal gar nicht sein.
Das ist ja das, was man, also ich habe lang geraucht, jetzt schon zum Glück lange nicht mehr, aber Rauch das ist ja eigentlich das, was Raucher machen, oder? Die gehen dann halt nach anderthalb Stunden, weil der Nikotinspiegel am Boden ist, gehen die halt raus, rauchen fünf Minuten. Eigentlich gar nicht schlecht.
Das ist das Einzige, was schade daran ist, dass es immer weniger Raucher gibt. Das Ritual, Raucherpause, ist nicht schlecht, weil es soziale Akzeptanz fand, dass man den Gegenstand seiner Arbeit verlässt und Abstand schafft. Und es dient auch häufig noch der Vergemeinschaftung. Deshalb bin ich ein Freund von guten Nichtraucherpausen.
Das heißt also eben bei der Arbeit mal zu sagen, ich gehe mal kurz ums Eck, kommst kurz mit oder wir lassen uns mal einen Kaffee im Gang trinken.
Kleine Rituale, Kaffee holen, Kaffee wieder wegbringen, kurz an die frische Luft gehen, bisschen vertreten. Im Endeffekt ist es ganz einfach das Gegenteil von dem, was ich vorher die ganze Zeit gemacht habe. Wenn ich die ganze Zeit saß, stehe ich mal auf. Wenn ich die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt habe, gönne ich den Augen mal einen Fernblick. Wenn ich die ganze Zeit rumgerannt bin, setze ich mich mal kurz hin. Mhm.
SWR 2 Tandem, wir sprechen über Zeitdruck und wie man damit umgeht, wie man entschleunigt und was es eigentlich heißt, sinnvoll genutzte oder gestaltete Zeit mit unserem Gast Jonas Geißler, Zeitberater, Zeitraumgestalter und mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen, 07221-2000 ist unsere Nummer, 07221-2000. Herr Geißler, gibt es ein Hilfsmittel, eine Maßnahme, die prinzipiell immer hilft bei Zeitdruck?
Weglassen. Also im Wort Gelassenheit steckt das Lassen drin. Mhm. Und die Frage ist, was man lässt und wie man lässt. Und dann, da wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber wenn man zu viel um die Ohren hat, dann wäre das das Ziel. Das ist nicht immer sofort abstellbar und wie so ein Kippschalter zu bewältigen. Aber es kann ja ein Ziel sein, auf das man hinarbeitet. Die spannende Frage ist also nicht, was kann ich alles tun, sondern was kann ich lassen, wozu kann ich alles Nein sagen. Und das haben auch schon sehr erfolgreiche Geschäftsmänner wie Steve Jobs gesagt, der mal meinte, Fokus heißt gar nicht Ja zu sagen zu der einen Aufgabe, die ich mache, sondern Nein zu den 100 Dingen, die ich nicht tue, während ich sie mache.
Sie plädieren auch für eine Let-It-Be-Liste statt eine To-Do-Liste. Das ist einfach, also wie erarbeitet man die?
Also auf die To-Do-Liste schreibe ich, was ich tun werde und auf die Let-It-Be-Liste das, was ich sein lassen werde. Und da wir immer mit der Unterscheidung operieren, wenn ich was tue, lasse ich natürlich parallel andere Dinge sein, kann es mit der Let-It-Be-Liste, ich verwende die schon mit einem Schmunzeln auch, ja, dass man mal auf die andere Seite der Unterscheidung schaut und überlegt, von was kann ich mich alles befreien? Und das, was quasi Marie Kondo mit Magic Cleaning mit dem Kleiderschrank macht, wo man hingeht und sagt, von welchem Objekt kann ich mich eigentlich lösen, das kann ich auch zeitlich tun. Und wenn mir gar nichts einfällt, dann ist es sehr spannend, das mal dem Partner oder der Partnerin zu geben oder dem Chef oder dem Mitarbeiter zum Beispiel. Und dann sollen die mal draufschreiben, was sie glauben, was ich alles sein lassen kann.
Wir haben einen Hörer am Telefon in SWR 2 Tandem, 07221-2000 hat er gewählt. Das ist Herr Rudiger. Er lässt jetzt nichts weg, sondern er macht etwas, um Zeitdruck zu entkommen. Herr Rudiger, was machen Sie?
Ja, also ich meine, ich lasse natürlich schon noch was weg dann, aber okay. was ich natürlich übe, das ist, also ich mache Yoga-Meditation, ja, und der Grundsatz ist ja einfach, dass man sich in ruhiger Tätigkeit und tätiger Ruhe üben soll. Also natürlich geht es dann immer darum, auch mal passiv zu werden und Dinge einfach ruhig zu betrachten. Mhm. Und bei mir ist jetzt halt zum Beispiel so ganz konkret, ich fahre viel per Anhalter und wenn man so an der Straße steht, dann hat man natürlich erstmal Zeit. Ja, man muss es sich ja dann einfach nehmen. Und dass ich dann auch wirklich mir sage, gut, jetzt warte ich einfach mal in Ruhe ab, was ich tut und mache nicht irgendwie Hektik und ich könnte ja zu spät kommen oder weiß Gott was, dass ich das halt dann wirklich so versuche einzuüben, ja. Dass ich da mal ruhig an der Straße stehe und nicht jetzt mich nervös mache und so. Also ich bin da jetzt auch kein Meister in dem Zeitmanagement, aber das ist dann halt so eine Gelegenheit, mal wirklich wieder zu üben, betrachte die Sache mal in Ruhe und zur rechten Zeit kommt dann auch wieder das Rechte, was du brauchst.
Ja. Herr Geißler, Entschleunigung üben, gute Idee, so, dass man im Alltag mal sagt, es gibt Situationen, da muss man warten, dann kann man die ja sozusagen auch als eine Übung betrachten.
Das kann man gut machen.
Genau.
Und das bisschen wie mit dem Wetter. Der Karl Valentin hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und da gibt es Situationen, ich habe so einen Cartoon im Kopf, als Sie das gerade geschildert haben, wo zwei so Businessmänner auf so einem Provinzbahnhof stehen und der Bahnhofsvorsteher kommt zu den Herren und sagt, Wie ich gerade höre, hat der Zug 15 Minuten Verspätung. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Geschenk anfangen werden. Und gern, also, wenn ich es schaffe, das vielleicht auch nicht ganz so mich zu grämen und so ernst zu nehmen und mit einer Portion Humor einfach mal aufzumachen, die Jetzt-Erfahrung zu genießen und die tätige Ruhe walten zu lassen, die kommt ja eh relativ häufig zu kurz in vielen Leben, in manchen Leben nicht, aber in denen die beschäftigt sind, dann ist das eine schöne Gelegenheit.
Herr Rudiger, also und es kommt für Sie auch darauf an, wenn Sie sagen, ach, ich muss warten, es ist auch ein bisschen einfach die Sichtweise, wie man das jetzt betrachtet, dass man nicht denkt, das ist ein Problem, sondern ich nehme das einfach als schöne Gelegenheit, ein bisschen Ruhe zu kriegen und mich einfach umzugucken oder meine Gedanken schweifen zu lassen.
Wenn man dann so steht, dann kommen ja einem verschiedene Gedanken, die gehen auch erstmal durch den Kopf und was einem so noch beschäftigt. Und irgendwann kommt man dann auch wieder so auf was Wesentliches und auf was Positives, dass man sich einfach dann wieder positiv einstellt auf die Situation. Hm. Und dann zur rechten Zeit geht es dann auch wieder weiter, Da kann man dann, natürlich kann man dann auch mal irgendwann ungeduldig werden, wenn man längere Zeit steht und es tut sich nichts. Also mir ist es auch mal so gegangen, bei Ludwigsburg stand ich eine Stunde an der Autobahnauffahrt und dann habe ich gesagt, also wenn der Nächste mich nicht mitnimmt, dann fahre ich durch Stuttgart mit der S-Bahn und versuche auf der Landstraße weiterzukommen. Ich halte meinen Daumen raus, tatsächlich der Nächste hielt an und fuhr nach Nürnberg, wo ich hin wollte,
Okay.
Also, wenn es dann wirklich mal Zeit wird und es wird so heiß und es muss sich was tun, dann kommt natürlich auch so das Richtige,
Also eine positive Einstellung manchmal zu den Dingen, hilft einem auch.
Das ist erlebt, dass so die innere Gedanken und die äußeren Ereignisse dann so wieder in den Einklang kommen,
Herr Rudiger, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Bericht.
Bedanke mich auch und weiterhin gute Zeiteinteilung.
Danke, wünsche mir ebenfalls. Herr Geißler, so eine Pause, Zeitentschleunigung ist wichtig, damit man Inspiration, damit Neues entstehen kann. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen von Herrn Rudiger rausgehört. Wenn er da steht, dann entstehen manchmal die Dinge erst.
Genau, und das bestätigen auch die Hirnforscher, die mit bildgebenden Verfahren herausgefunden haben, indem die Leute einfach in so einen Magnetresonanztomographen geschoben haben und denen keine Aufgabe gegeben haben, sondern nach dem Motto, wir müssen gerade noch was hier abchecken, dauert noch ein bisschen. Und dann hat man geguckt, welche Hirnareale werden aktiv, wenn quasi nichts passiert oder von außen wenig Reize auf uns einprasseln. Und da werden verschiedene Hirnareale in einer Vernetzung, die haben das Default Mode Network genannt, also das Hirnnetzwerk, was aktiv wird im Default-Modus, wenn quasi von außen nichts kommt, ich aber wach bin. Und wir kennen das alle, so vorm Einschlafen im Bett oder wenn wir dann doch mal Momente haben, wo wir vor uns hindösen oder so beim Spazierengehen kommen wir manchmal in so Momente, wenn wir so im Autopilot unterwegs sind, manche haben das beim Bügeln oder so, dass unser Unbewusstes oder dieses Default-Mode-Network uns einfach Inhalte in unser Bewusstsein spielt. Und da kann viele komische Gedanken dabei sein, wo man so denkt, wieso denke ich jetzt eigentlich da dran? Aber da können auch neue, völlig kreative und vielleicht etwas Verrückte, also verrückt zu dem, was ich sonst so denke, dabei sein. Und Menschen, die sich viel mit Kreativität beschäftigen, die kennen solche Prozesse und können die auch bewusst gestalten.
Wir haben einen Hörer, der uns noch erreicht hat, unter 0722 1 2000, Herr Konetzki aus Mannheim. Kennen Sie das, Herr Konetzki, wenn Sie runterkommen, dass dann auf einmal Ideen kommen, kreative Phasen entstehen in einer Pause?
Definitiv, das kenne ich auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie hören mich ganz gut. Und perfektes Timing eigentlich für meinen Einsatz. Ich würde noch gerne zu dem Vorherredner was sagen. Ruhe ist Glück und ich glaube, Glück macht auch gesund. Ich habe mit relativ jungen Jahren, mit 15, angefangen hart zu arbeiten, hatte wenig Zeit in der Pause und musste quasi relativ fix schlafen, damit ich meine Pause quasi sinnvoll nutze. Schwere Arbeit macht müde. Und daraus hat sich was entwickelt, dass ich jetzt, dass man im Allgemeinen, glaube ich, Powernapping nennen würde. Ich kann mittlerweile ohne einen Wecker 18 bis 19 Minuten zur Ruhe kommen und komme zu dem Punkt, wo wir gerade eben waren, zu diesem kreativen Punkt vielleicht auch. Ich habe vielleicht einen Tiefschlaf von einer Minute, zwei Minuten maximal und dann wache ich auf. Und dieser kurze Moment löst bei mir meistens totale Erholung aus, kann aber auch sehr verrückte oder kreative Gedanken auslösen. Also unheimlich interessante Geschichte, diese Tiefschlaf-Kurzphase.
Herr Geißel, das ist aber auch was uns schon mal begegnet ist. Also es ist wichtig, sozusagen, wenn man viel arbeitet, viel aktiv ist, braucht man den Gegenpol, eine Balance, man braucht wieder Entspannung, Regeneration. Und das kann man, wie kann jetzt gesagt, auch üben.
Genau, man kann diesen Kurzschlaf, diesen Napoleon-Schlaf, der ja angeblich auch im Sattel geschlafen hat, kurz. Und das kann man üben. Und das ist auch gut erforscht. Die Chronobiologen haben da viel drüber geforscht. Und auch unter Produktivitätsgesichtspunkten. Also wenn ein Firmenchef sagt, wir müssen unsere Produktivität steigern und er oder sie wäre wirklich konsequent, würden Betten aufgestellt werden und die Leute qualifiziert, nach dem Mittagessen kurz zu schlafen. Mhm. Also diese 10 bis 15 Minuten einmal so wegsacken und wieder da sein, weil das erhöht messbar die Produktivität danach.
Vielleicht kommt das ja auch wieder, dass man sagt, also im Büro nicht nur eine kleine Nichtraucherpause, dass man sich mal trifft auf dem Gang, sondern so ein kleines, kleiner Büroschlaf, 10 Minuten, wäre vielleicht manchmal ganz gut. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, und das ist ein schönes Beispiel, wie das in unserem Kulturkreis ist es halt schwierig, am Arbeitsplatz zu schlafen, weil es wird gedeutet als faul sein, nicht aktiv sein und so weiter. In anderen Kulturkreisen in Asien ist es kein Problem, in einem Meeting mal zu schlafen, weil da heißt es quasi, die Person erholt sich, um danach wieder fit zu sein.
SWR 2 Tandem, Zeitdruck, das war unser Thema. Herr Konetzki war gerade noch am Telefon. Vielen Dank, Herr Konetzki, für Ihren Beitrag. Herr Geißler, vielleicht zum Schluss nochmal, wenn Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, hat mir jetzt zu denken gegeben, ich möchte beginnen, meinen Umgang mit Zeit bewusster zu gestalten. Was, einen kleinen Tipp, was können die heute Abend noch anleiern, anfangen? Oder was können sie heute Abend vielleicht noch anfangen wegzulassen?
Also was man tun kann heute Abend, ist mal wertschätzend darauf zu gucken, was man an dem heutigen Tag bewirkt hat. Meistens gehen wir aus dem Tag, indem wir sagen, guck mal, das habe ich wieder nicht geschafft, das wollte ich tun, dazu bin ich nicht gekommen, da kam was dazwischen. Und das ist so ein sehr negativer Ausstieg aus dem Tag. Wohingegen, wenn ich sage, so, was habe ich heute alles bewirkt und was habe ich geschafft und wofür bin ich dankbar? Das wäre schon mal ein schöner Ausstieg aus dem Tag. Und wenn ich das noch in einem genussvollen Rahmen mache, dann ist das doch ein schöner Tagesabschluss.
Dankbar auf den Tag zurückschalten, schauen, das mache ich jetzt. Ich bedanke mich bei Jonas Geißler, dem Zeitraumgestalter, der bei uns heute zu Gast war in SWR 2 Tandem zum Thema Zeit, Zeitmanagement und Umgang mit Zeitdruck. Time is Honey heißt das Buch, das er mitverfasst hat. Herr Geißler, danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Sehr gern.
Danke auch allen, die uns angerufen haben, die es versucht haben, nicht durchgekommen sind. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt, die Technik war Tina Oser, verantwortlich, ich bin Martin Gramlich. Hier gibt es die Buchkritik lesenswert und danach SWR 2 alte Musik. Ich wünsche einen schönen und entspannten Radioabend. Ich weck dich.